hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Ja, ich bin gut drauf. Wir haben vorhin gesungen, wir sind begeistert von Gott. Ja, du begeisterst mich, haben wir gesungen. Wisst ihr, was begeistert heißt? Begeistert heißt, nicht nur voller Freude zu sein, sondern voll seines Geistes zu sein. Begeistert. Und dann kommt auch was aus uns raus. Kennt ihr dieses Wort Enthusiasmus? Enthusiastisch. Dürfen wir Christen enthusiastisch sein? Ja. Was heißt Enthusiasmus? Das ist griechisch. Das heißt in Theo, in Gott sein. Enthusiastisch heißt in Gott sein. Erfüllt von Gott sein. Da kommt es eigentlich her. Und ich glaube, das dürfen wir als Christen, wenn wir die Gnade Gottes erleben. Was heißt Gnade? Es ist unverdient. Es ist kostenlos. Jesus hat alles für dich vollbracht am Kreuz, damit du keine Strafe mehr verdienst. Damit du gerecht wirst vor Gott. Und du hast nichts dafür getan. Und das Einzigste, wir müssen es glauben und annehmen für uns. Und das ist die große Herausforderung, es zu glauben und anzunehmen. Weil wir sind konfrontiert in unserem Leben mit allen möglichen Herausforderungen. Und diese Herausforderungen, die machen es uns manchmal schwer. Die Gnade Gottes, dass es wirklich real ist und stimmt, dass Gott mich wirklich liebt in jeder Situation, selbst wenn es mir mal nicht gut geht. Und in dieser Herausforderung dürfen wir trotzdem vertrauen und sagen, ja, denn deine Gnade ist es, die herrscht durch Gerechtigkeit. Das war unser erstes Thema, als wir mit der Gnade angefangen haben. Die Gnade Gottes herrscht durch Gerechtigkeit. Weil er dich gerecht gemacht hat, herrscht nun die Gnade Gottes in deinem Leben, die dir alles schon vergeben hat. Du brauchst nicht einmal irgendetwas mehr dafür tun, sondern nur es annehmen und glauben. Hammer. Dann haben wir gehört den Unterschied zwischen Gesetz und Gnade. Gesetz, das sind diese ganzen Regeln, die du befolgen musst, damit Gott irgendwie dir gut gesonnen ist. Aber dieses Gesetz herrscht nicht mehr. Du bist nicht mehr unter Gesetz, sondern jetzt bist du unter Gnade durch den Glauben. Da gibt es keinen Zuchtmeister des Gesetzes mehr, der dich erziehen muss. Nicht mehr unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und du darfst gerettet sein, aber du darfst auch in der Gnade leben jeden Tag. Denn die hört nicht auf. Dann haben wir uns angeguckt, die Gnade, die uns erzieht. Oh, das war ein hartes Thema, ziemlich lange Predigt letzten Sonntag, ein bisschen zu lange gepredigt. Die Gnade, die uns erzieht. Denn Gott möchte nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind. Er möchte uns verändern. Aber das macht er nicht durch Regeln, durch Strafen, durch Gesetz, sondern das macht er auch durch seine Gnade. Ja, wir haben das angeschaut, wie so ein kleines Kind, ein Baby, das gefüttert wird. Und das wird dann gefüttert und dann macht es und spuckt alles aus und dann zappert es sich voll. Und der Papa, der regt sich nicht auf deswegen und haut dem Kind eine rein, sondern sagt, oh, noch ein Löffel und noch ein Löffel und dann putzt man es ab. Ne? Und genauso geht Gott mit dir um. Du bist sein geliebtes Kind. Und selbst wenn was nicht hinhaut, dann kommt Gott und er kommt immer wieder, denn seine Gnade ist da. Und seine Gnade ist es, die dich erzieht. Hab keine Angst vor Strafe, denn die Strafe liegt auf Jesus. Er hat schon alles bezahlt. Keine Strafe. Wahnsinn. Und dann haben wir gemerkt, es ist wirklich amazing. Die Gnade Gottes ist amazing. Sie ist erstaunlich. Und heute, das Thema ist, die Gnade Gottes, sie qualifiziert dich. Wow. Was heißt das qualifiziert? Da kommen wir jetzt irgendwie in die Ausbildung, machen da irgendeinen qualifizierten Abschluss. Ja, der qualifizierte Abschluss ist schon für dich getan. Gott tut dich auf ganzer Linie qualifizieren. Und wir gucken uns das gleich an. Ich möchte euch mit euch ein bisschen reinnehmen ins Griechische. Das Neue Testament ist ja in Griechisch geschrieben, ursprünglich. Natürlich, wenn du deine Bibel aufschlägst und du bist kein Griechisch, sondern Deutsch, dann steht da alles auf Deutsch drin. Aber ursprünglich ist da alles in Griechisch geschrieben worden, vor 2000 Jahren. Und das Interessante an der griechischen Sprache ist, da gibt es vier Wörter für das Wort Geschenk. Ja, wir in Deutschland haben ja nur ein Wort, Geschenk. Was fällt uns sonst noch ein? Geschenk, präsent, aber das ist dann kein deutsches, das ist eingedeutschtes Wort, präsent. Ne? Das ist dann vom Englischen oder von anderen Sprachen eingedeutscht, präsent. Geschenk, Geschenk. Und im Griechischen gibt es vier Wörter dafür. Übrigens dasselbe wie Gnade. Ne? Gnade und Geschenk ist dasselbe Wort. Denn die Gnade ist kostenlos, unverdient, es ist ein Geschenk Gottes, das du annehmen darfst. Manchmal nimmt man nicht so gern Geschenke an. Es gibt Leute, die haben Probleme damit, Geschenke anzunehmen. Aber Gottes Geschenk ist so wichtig. Und er freut sich und er will nicht, dass du das dann zu Hause im Heimlichen auspackst, sondern er freut sich, wenn du es vor ihm auspackst und dann die Freude erlebst, die er dir schenken will. Und dann freut er sich mit dir mit. Das ist Gottes Herz für dich. Er liebt dich so sehr. Okay, gucken wir uns diese vier Wörter an. Da gibt es einmal dieses Wort Doma und das Wort Doria. Das heißt Geschenk. Ganz einfach so ähnlich, wie wir das im Deutschen verwenden, Geschenk. Und das eine Wort davon heißt ein juristisches Geschenk. Was ist ein juristisches Geschenk? Na, man hat ein bisschen was dafür getan. Das ist so, wie wenn die Oma sagt, Fritzchen, geh doch mal schnell zum Aldi und hol eine Margarine. Und das Fritzchen geht los und holt der Oma die Margarine und bringt sie. Und dann sagt die Oma, hier Fritzchen, hast du 5 Euro dafür, weil du so brav warst. Es ist ein Geschenk, aber es ist ein bisschen was getan. Ne? Es ist ähnlich, wie wenn du sagst, okay, du kriegst vom Amt irgendeinen Zuschuss, aber du musst erst dieses Formular ausfüllen. Wenn du das Formular ausgefüllt hast, dann stehen dir diese Dinge zu, diese Zuschüsse zu. Das ist ein juristisches Geschenk. Also die Griechen konnten da unterscheiden. Interessant, dieses Wort Doria oder Dorothea, also das ist mir immer ganz interessant, meine Frau heißt ja Dorothea, da kommt das Wort drin vor. Das heißt, Doro heißt Geschenk. Und Theos heißt von Gott. Das ist ein Gottesgeschenk. Herr Doro, du bist ein Geschenk von Gott für mich. Wow, das ist so klasse. Das ist das schönste Geschenk, was Gott mir gemacht hat. Ja? Dorothea. Ein drittes Wort, das Wort Dosis. Ja, alle, die mal abhängig waren, die wissen, was das bedeutet. Man braucht seine tägliche Dosis, um gut drauf zu sein. Ja? Und genauso ist es auch manchmal mit Gott. Gottes Geschenke können auch so jeden Tag neu sein. Ja, es gibt dieses und Gottes Gnade ist jeden Morgen neu da für dich. Da steckt auch dieses Dosis mit drin. Die tägliche Dosis an Geschenk. Die tägliche Menge an Geschenk. Und dann gibt es dieses vierte Wort und darum geht es eigentlich bei uns und das heißt Charis. Charis heißt Gnade und es ist tatsächlich unverdient. Du hast nichts dafür getan, kein Formular ausgefüllt, keine juristische irgendwas getan, sondern es ist kostenlos, absolut kostenlos für dich. Dieses Wort kommt in ganz vielen anderen biblischen Wörtern drin vor, zum Beispiel in charismatisch, Gnadengaben, haben wir auch nicht verdient. Ja? Oder in Eucharistie, Abendmahlsfeier, sagt man, ne? Aber es heißt eigentlich, Eu heißt gut und Charis heißt Gnade, ein gutes Geschenk, heißt es eigentlich. Ein gutes Geschenk. Und Eucharistie heißt auch Danksagung. Also wir geben ein gutes Geschenk auch zurück an Gott. Da steckt dieses Wort Gnade mit drin. Also Gnade kommt nicht nur von Gott, sondern Gnade dürfen wir auch praktizieren und leben und verschenken. In den 90ern, da war ich in Lüdenscheid bei Walter Heidenreich und die hatten eine Schule für Evangelisation und Weltmission, da war ich ein ganzes Jahr lang dort. Und wir haben da viel gelernt und viele Einsätze, viel mit dem Heiligen Geist erlebt. Wir waren auch in der Mongolei als ganze Klasse, haben dort Evangelisation gemacht. Und wir hatten aber auch Dienste in der Schule und die mussten wir täglich machen. Und ich war eingeteilt im Hausmeisterteam. Ja, habe da Elektriker gelernt gehabt und hat das natürlich gepasst. Und so war ich im Hausmeisterteam unterwegs. Und auf der Mitarbeiterschule, da hatten wir dann vor dem Einsetzen immer so Gruppengespräche oder Einsatzgespräche. Und uns hat das Thema Gnade ganz arg bewegt. Da haben wir richtig studiert da drin, haben wir auch als Schüler selbst geforscht, was bedeutet Gnade Gottes denn tatsächlich für uns. Und ich weiß noch, wie wir, wenn wir darüber gesprochen haben und auch in der ganzen Gruppe und wir haben so viele tolle Schätze aus dem Wort Gottes rausgeholt, wow, was die Gnade alles ist und dass sie kostenlos ist, dass sie unverdient ist. Und er, der Hausmeister, sagte dann immer nur kopfschüttelnd, Gnade ist mehr. Gnade ist noch mehr. Und es hat uns immer so, ja, was soll es denn noch sein? Ja, wir haben doch schon so viel entdeckt in der Bibel. Ja, wir haben jetzt auch schon so viele Predigten über die Gnade gehört. Was kann denn dann noch mehr sein? Ja, und ich tatsächlich, die Gnade Gottes ist so amazing. Sie ist noch mehr als das, was wir manchmal verstehen und ermessen. Und der war endlich erfüllt und in der Ruhe. Und der war für mich ein großes Vorbild, dieser Hausmeister. Hausmeister sein ist ein richtig toller Job. Ja, wenn du es geisterfüllt tust, hammergenial, dann kannst du die Welt bewegen und einen Einfluss haben auf ganz viele Menschen. Ja, in Kaiserslautern, wo wir waren, unser Hausmeister, der hat auch Einfluss auf die ganze Gemeinde gehabt. Und das war so positiv und ein ganz Demütiger Typ, ganz still und leise, aber er hat viel bewegt. Und ich glaube, wir brauchen geisterfüllte Hausmeister, die in ihren Stand reingehen und die Dinge umsetzen. Und dieser Hausmeister war für mich so ein Vorbild. Und immer, wenn ich an Gnade denke, habe ich seine Stimme im Ohr. Gnade ist noch mehr. Und das finde ich so stark. Ja. Ich möchte euch eine Frage stellen, und zwar die Frage, stell dir einmal vor, denn die gerechteste Persönlichkeit auf dieser Welt, und nicht nur auf dieser Welt, sondern in der ganzen Geschichte, die Person, die am gerechtesten war, wo alle sagen würden, wow, der war gerecht, der ist gerecht. Und ich stelle dir die Frage, was hat dieser gerechte Mensch von Gott verdient? Was hat der gerechteste Mensch von Gott verdient? Alles, sagt sie, alles. Wie sieht es denn aus mit Errettung? Hat er von Gott Errettung verdient? Ja, ne? Würde ich schon sagen. Soll so ein Mensch gesund werden, wenn er krank ist? Er ist ja der Gerechteste, oder? Jemand dafür? Wer ist dafür? Ja, gehen einige Hände hoch. Soll dieser Mensch von Gott Versorgung bekommen? Ja, alles. Erfolg? Ja, er ist gerecht. Also kann Gott ihn doch auch segnen, ja? Führung durch den Heiligen Geist, ja? Begabung? Gucken wir mal in Römer 3, Vers 23, da ist es, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Hast du gewusst, dass du diese gerechte Person bist? Die gerechteste Person auf Erden bist du. Nimm mal den Finger, mach mal so vor dir, ja. Und jetzt zeig mal auf dich. Wow! Und tatsächlich, das ist die Wahrheit. Das ist das, was Gott sagt. Du bist, wenn du an Jesus glaubst, gerechtfertigt. Nur ein bisschen? Nein. Ganz. Ganz und gar gerecht. Wenn du vor Gott stehst, stehst du vor ihm ohne Schuld, ohne Sünde, als ein Kind, als eine Tochter, als ein Sohn Gottes. Mit den gleichen Rechten, die Jesus, er ist der Sohn Gottes, der Erstgeborene. Und durch ihn wurden wir auch zu Söhnen und zu Töchtern Gottes. Wow! Und was der Vater für Jesus hatte, hat er auch für dich. Und zwar in der gleichen Qualität. Sag mal, ich bin gerecht. Glaubst du das? Wow, das ist ein starkes Stück zu glauben. Aber das ist es, was die Gnade in dir bewirkt. Du bist auf ganzer Linie gerecht gemacht. Titus 3, Vers 6, da geht es um den Heiligen Geist. Da heißt es, den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen. Steht da ärmlich über uns ausgegossen? Oder ein bisschen über uns ausgegossen? Da steht reichlich. Wer ist der Reichste im ganzen Universum? Es ist unser Gott. Und sein Reichtum, den bringt er mit sich, da wo er ist. Und durch seinen Heiligen Geist, der Heilige Geist ist Gott. Er ist hier und er ist ausgegossen hier und das Durst hast du empfangen. Und da heißt es, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Du darfst ein Erbe sein. Du bist ein Erbe, wenn du an Jesus glaubst, an die Gnade glaubst, die du nicht verdient hast. Nein, du hast nichts dafür getan. Vielleicht bist du sogar noch ziemlich schräg drauf. Ja, du kannst sagen, oh, das sind keine Macken, das sind Special Effects. Hey, wir alle haben Special Effects. Ja, ich habe ganz viele, frag meine Frau. Ja, ich meine, ich bin manchmal ziemlich chaotisch. Und verrückt. Ja? Aber das dürfen wir auch sein. Gott hat dich einmalig gemacht. Und er liebt dich total. Er steht total auf dich. Und er freut sich, wenn du vor ihm bist, wenn du in ihm bist und wenn du seine Gnade annimmst, wenn du sein Geschenk aufpackst. Ja? Dann kommt diese Gerechtigkeit. Und die Gnade herrscht dann in deinem Leben durch Gerechtigkeit. Du bist würdig, das Erbe zu empfangen. Das Gesetz, es disqualifiziert dich. Es klagt dich an. Die Regen, oh, ich habe wieder nicht genügt. Ich bin nicht würdig, denn ich habe dies und jenes getan oder nicht getan. Schon wieder habe ich versagt. Gott ist doch traurig über mich. Was denken die Leute darüber? Oh, der Feind, er redet mir ständig ins Ohr, wie schlecht ich bin. Ich hasse mich für das, was ich getan habe. Das verstößt sogar gegen meine eigenen Prinzipien und dennoch habe ich diesen Mist verbockt. Ich bin kein richtiger Christ. So kann Gott mich doch nicht lieben. Hoffentlich straft Gott mich nicht dafür oder er straft mich gerade dafür. Hoffentlich merkt es keiner. Wird Gott mich segnen? Ist es überhaupt sein Wille? Wird er mich gebrauchen? Hat er mich berufen oder hat er mich verlassen? Darf ich diesen Dienst in der Gemeinde tun? Ich habe doch so gesündigt und versagt. Und alle wissen es. Du kannst es nicht vollbringen. Du kannst dich nicht selber retten. Aber die Gnade ist da und sie qualifiziert dich auf ganzer Linie. Du bist geliebt. Darum kannst du lieben. Du bist gesegnet, darum wirst du nicht ein Segen sein, sondern bist du schon längst ein Segen. Da ist keine Verdammnis für die, die in Jesus sind und die Strafe liegt auf ihm. Du hast nicht verdient, du hast es schon wieder versagt, aber er hat dafür bezahlt und dein Konto ist ausgeglichen und das ist amazing. Du hast vielleicht sogar wirklich großen Mist gebaut, der dich für alle Dienste in der Gemeinde disqualifiziert hat. Jetzt aber qualifiziert dich ganz neu die Gnade Gottes, denn sie herrscht in unserem Leben und in deinem Leben. Glaub nicht dem Feind, glaub nicht der Anklage, glaub dem Gesetz Gottes nicht, sondern glaub der Gnade Gottes, die jetzt herrscht über deinem Leben. Das ist es, was wir glauben. Wir glauben an Jesus, nicht an das Gesetz im Alten Testament. Wir glauben an Jesus, der uns befreit hat, gerettet hat und gesegnet hat. Und der Segen ist reichlich, nicht ärmlich, reichlich da. Auch hier in Miltenberg, auch hier in dieser Gemeinde, auch bei dir zu Hause, in deiner Familie, auch auf deinem Arbeitsplatz oder wo auch immer du bist. Da ist die Gegenwart Gottes mit dir, weil dein Geist ausgegossen ist. Glaub es und empfang es. Das ist ein starkes Stück. Das müssen wir lernen. Darum muss Gott uns erziehen, dass wir das glauben können. Das ist übrigens das Evangelium, die gute Nachricht, die Gnade. Das ist Jesus selbst, der seine Königsherrschaft mit sich bringt, da wo er einzieht. Und das ist Christus im Mittelpunkt predigen, denn er hat es vollbracht, nicht du. Wir predigen manchmal alles Mögliche drumherum, wie man leben soll, wie Gott Heilung schenkt, die 5 Punkte zu deiner Heilung, Befreiung, Wunder, wie Jesus gelebt hat, wie wir leben können und so weiter. Das sind alles gute und auch wichtige Sachen. Hört mir zu, das ist nicht schlecht, das ist wichtig. Aber wir vergessen manchmal den Kern und das ist Jesus selbst. Und seine Gnade. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir noch mehr von der Gnade Gottes hören. Wir haben jetzt schon so viele Predigten drüber gehört. Eigentlich könnten wir das ganze Jahr über die Gnade Gottes predigen. Warum? Es ist so wichtig, dass wir es anfangen zu verstehen und dass es in unser Herz kommt. Ich glaube, Gott hat einen Plan mit uns als Gemeinde, eine Gemeinde voller Gnade zu werden, die Gnade Gottes von Gott empfängt und sie für diese Welt weitergibt. Ich glaube, dass du es verstehen sollst. Ich glaube, Jesus kommt gerade und bildlich gesprochen, er macht ein Tattoo der Gnade auf dein Herz. Nicht auf die Haut irgendwo anders, sondern auf dein Herz. Und sich ein Tattoo stechen lassen, ich habe keins, aber es tut weh. Ja? Es tut weh. Es hat auch was mit Blut zu tun. Und genauso ist es, wenn Gott kommt, ja, er kommt und er macht was in deinem Herzen. Und es kann manchmal weh tun. Diese Gnade anzunehmen, tut manchmal weh sogar. Aber sie hinterlässt eine Spur in deinem Leben, ein Tattoo. Und dieses Tattoo sollst du nicht mehr loswerden. Dieses geistliche Tattoo auf deinem Herzen, der Gnade Gottes. Gnade ist das Wort Christi. Es ist das Evangelium und es qualifiziert dich. In Römer 5, Vers 21, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Wann fängt das ewige Leben an? Im Himmel? Jetzt! Jetzt fängt das Erbe an. Natürlich wird es im Himmel genialer, als wir es uns vorstellen können. Aber die Genialität beginnt jetzt. Sein Segen für dich beginnt jetzt hier auf Erden. Wir beten, Herr, dein Reich komme wie im Himmel, so auch auf Erden. Der Himmel beginnt hier. Römer 5, Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Du sollst in deinem Leben herrschen. Durch was? Durch den Überfluss der Gnade Gottes. Überfluss. Nicht nur ein bisschen Gnade und dann musst du doch was tun. Nein, die Gnade soll überfließen. Das Wasser steht uns vielleicht hier bloß bis zum Nabel, aber es soll bis an die Decke gehen, sodass wir tauchen müssen in der Gnade Gottes. Dass wir sie atmen müssen. Du darfst Gerechtigkeit besitzen durch die Gnade. Du bist gerecht und du darfst es besitzen. Es ist dein Erbe. Ein Erbe, das für dich schon in Kraft gesetzt ist und das du besitzen darfst. Nicht, oh, ich darf vielleicht gerecht gemacht werden, immer wieder ein bisschen. Nein, du darfst es besitzen. In Römer 5, Vers 19. Denn wie durch des einen Menschen ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, nicht durch dein Gehorsam, sondern durch den Gehorsam des einen, die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt. Eine neue Stellung. Du darfst Gerechtigkeit besitzen. Und du darfst es nicht nur durch den Glauben an seine Gnade, bist du Herr über Gerechtigkeit in deinem Leben. Du besitzt es. Galater 3, Vers 11. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Das kann das Gesetz nämlich nicht. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Leben in Ewigkeit und leben schon jetzt und hier. Denn hier beginnt die Ewigkeit. Herrschen im Leben durch Christus. Wir fangen an im Kleinen, aber es vermehrt sich. Umso mehr wir mit Jesus unterwegs sind, wird sich das vermehren. Der Herrschaftsbereich der Gnade wird sich erweitern, wenn du auch in dieser Gnade gehst und dein Land, dein persönliches Land durch die Gnade einnimmst. Gebetserhörungen darfst du erleben. Warum? Weil du qualifiziert bist. Du bist qualifiziert als Kind Gottes und du darfst aus deiner Gerechtigkeit heraus Dinge von Gott erbeten und sie kommen. Durch Gnade. Sprüche 19, Vers 29 heißt es, fern ist der Herr von den Gottlosen. Aber das Gebet der Gerechten hört er. Jesus hört dein Gebet, weil du bist gerecht durch die Gnade. Glaube nicht, dass dein Gebet nur bis zur Decke geht, sondern es trifft Jesus auf dem Thron und er hört dein Gebet. So interessant, als ich da in Lüdenscheid war auf der Mitarbeiterschule, da ist gerade eine Kassette so kursiert von einem Prediger und alle, wir haben die uns angehört. Ne? Und da ging es um, das war so ein Prophet aus Amerika und der hat so eine spezielle Offenbarung der Gnade gehabt. Der hat gesagt, in einer alttestamentlichen Bibelstelle, da geht es um Gnade, Gnade. Und er hat angefangen zu predigen und hat es ausprobiert in seinem Leben, hat gesagt, ich bin ein Kind Gottes, also versuche ich aus dieser Gnade heraus mal zu leben. Und er hat angefangen zu beten, der hat dann auf dieser Predigt, war zum Beispiel am Flughafen, am Schalter und hat gesagt, Gnade, Gnade, ich krieg erste Klasse umsonst. Und dann ist er hingegangen und dann sagt die, oh, gerade kommen alle Plätze belegt, nur noch erste Klasse frei, kostenlos ab in die erste Klasse. Und der, wow, das funktioniert. Und dann hat er das seinem Vater erzählt, der war ein paar Wochen später mit dem unterwegs und hat es dem erzählt. Ja, und der war auch Prediger und hat gesagt, und der, na, komm, das machen wir. Gnade, Gnade, erste Klasse. Sie gehen an den Schalter, beide erste Klasse. Und so hat er Dinge erzählt und erzählt, wie sie diese Gnade dann praktisch an... Und der war so erfüllt davon. Und das hat uns begeistert, das hat uns herausgefordert als Schüler. Und wir fingen auch an, Gnade, Gnade zu beten. Und ich weiß es noch, ich kam aus meinem Zimmer raus und ich bin jetzt nicht so der Israel, absolut Israel-Fan ist, aber ich kam in den Raum von einem Kommilitonen dort und der hatte eine schöne Israel-Flagge an der Wand. Und mir gefiel diese Flagge so sehr. Und ich habe das niemandem gesagt, aber innerlich habe ich gebetet. Gnade, Gnade, Papa, ich will auch so eine Flagge. An dem Abend hatten wir eine große Veranstaltung, Come to the Light, von überall her kamen die Leute. Und ich bin dorthin, hat dort auch Stühle zu stellen gehabt. Und plötzlich kam jemand, der war Gast dort, und hat, Andi, ich war in Israel und ich habe ein Geschenk für dich mitgebracht. Und ich so, hä, was? Und sie gibt mir das Geschenk, ich mache auf, und was ist drin? Die Israel-Flagge. Das gibt's doch nicht, ich habe doch gerade eben im Zimmer zu Hause das gebetet. Gnade, Gnade, wow. Und dann mit dem Wort im Ohr von unserem Hausmeister, Gnade ist mehr. Gnade ist mehr. Und ich fing an und ich hatte so einen Wunsch. Ich habe damals war es in so große Uhren, so in den 90ern, ne, da kamen diese großen Uhren. Und weil ich viel in Mission unterwegs war, habe ich mir eine spezielle Uhr gewünscht. Und ich habe dann im Katalog nachgeguckt. Und da gab es von Casio so eine richtig tolle, fette Uhr mit Kompass drin, Höhenmesser, Barometer. Das war total modern. Also heute, wenn man ein Handy aufsteht, dann kann das Ding mehr als die Uhr. Aber damals war das so richtig noch, hat 600 Mark gekostet. Boah, das war viel. Mark war sowieso noch mehr als Euro, so vom Gefühl. Und ich so, Mann, ich war so ein armer Schlucker, der von Spenden gelebt hatte. Wie soll ich mir denn diese Uhr leisten? Und ich habe jedes Mal den Katalog aufgeschlagen. Meine Mama weiß es vielleicht noch. Ich habe immer, oh, die Uhr, oh, wie toll. Und dann fing ich an. Gott, du bist mein Papa. Wir dürfen aus Gnade leben. Das ist mein Wunsch. Gnade, Gnade, Papa. Und ich war auf dem Einsatz, 3 Monate lang habe ich das gemacht. Ja? Ich habe 3 Monate Papa bestürmt. Gnade, Gnade, lieber Papa im Himmel. Ja? Und dann war ich in Hongkong. Und wir waren mit einer Gruppe unterwegs und da war ein Elektronikgeschäft, dann bin ich rein und da gab es diese Uhr und dort war es viel billiger. Die Hälfte, ungefähr 300 Mark. Und ich so, oh, und ich habe diese Uhr betrachtet und habe mir die angeguckt, ich konnte sie auspacken, mal anlegen. Und dann habe ich gebetet, Gnade, Gnade, Gnade. Es hat niemand mitgekriegt, ne, dass ich gebetet habe. Das war so mein Ding mit Gott, Papa, Papa. Und dann habe ich sie wieder zurückgegeben, habe ja das Geld nicht gehabt. Und dann, kurz vorm Abflug, kam eine Frau aus dem Team und die war sehr gesegnet durch das, was wir dort gemacht hatten. Die hat unheimlich viel vom Heiligen Geist abbekommen. Wir haben über der Prophezeit gehabt. Und sie hatte gesehen, wie ich in das Geschäft gegangen bin. Das habe ich nicht mitgekriegt. Und sie hat gesehen, was ich da angeguckt habe. Und dann hat sie gesagt, Andi, ich wollte dir von ganzem Herzen ein Geschenk machen. Und ich habe gesehen, wie du diese Uhr angeschaut hast. Hier, das ist für dich. Ey, wisst ihr, was das war? Gnade. Ich habe gejubelt. Ich habe mich gefreut. Es funktioniert. Denn der Segen fängt schon hier auf der Erde an. Nicht erst im Himmel. Und Gott ist dein Papa, der liebt dich. Und er erfüllt auch gerne Wünsche, wie ein echter Papa das macht. Aus Liebe. Aus Gnade. Ich weiß noch, wir waren in der Mongolei auf Einsatz und wir hatten so ein Bild von der Mongolei, wie schön es dort ist. Es ist auch wirklich wunderschön, sehr speziell. Und da gibt es Kamele und ich habe mich so drauf gefreut, mal Kamele zu sehen. Ne? Aber irgendwie, ich war dann in der Stadt nur stationiert, 3 Monate in der Ulaanbaatar Hauptstadt, keine Kamele. Und ich war so traurig. Ich habe gedacht, Mann, jetzt bin ich in einem Land, wo die Kamele sogar wild rumrennen. Ich will doch mal Kamele sehen, das gibt's doch nicht. Ja? Und am vorletzten Tag, vor dem Abflug, habe ich mich mit jemandem zusammengetan aus unserem Team. Wir haben uns die Hände gereicht und die war auch so drauf mit Gnade, Gnade beten. Und dann habe ich gesagt, komm Papa, Gnade, Gnade, wir machen uns jetzt eins. Bitte schenk uns die Möglichkeit, noch Kamele zu sehen. Eine Viertelstunde später kam eine riesige Karawane an Kamele an uns vorbei. Ey, Gott ist Gnade bei so einfachen Dingen, das gibt's doch nicht. Doch, Gott ist gut. Im zweiten Jahr wollte ich wieder in die Mongolei. Ach, und mein Wunsch war es, in die Wüste Gobi mal zu kommen, dort einen Einsatz zu machen. Da gibt es noch mehr Kamele, aber deswegen nicht. Sondern das war so in meinem Herzen. Aber die Leiter in Lüdenscheid haben gemeint, Andi, nein, wir brauchen dich in Deutschland. Wir finden es jetzt nicht gut, dass du damit hingehst. Bleib bitte mit da. Und es hat mir wehgetan. In mir hat es gebrannt damals für die Mongolei. Und ich habe gesagt, das gibt's doch nicht. Ja? Und dann bin ich in mein Zimmer und ich habe gesagt, Gnade, Gnade, Papa. Na, ich empfinde, das ist von Gott. Ich will in die Mongolei. Bitte, bitte, Gnade, Gnade, Gnade. Send mich doch in die Mongolei. Send mich nochmal dorthin, dass es möglich wird. Bitte, sende mich. Und plötzlich kam die Leiter. Andi, wir haben uns umüberlegt. Ab mit dir in die Mongolei. Und ich so, ja, danke, Jesus. Aber das Geld war weg. Kein Geld mehr da, keine Einsatzmöglichkeit. Ich, Gnade, Gnade, lieber Papa, komm mit deinem Geld. Plötzlich kommt ein Anruf von meinen Eltern. Und die waren in dieser Zeit sehr, sehr, wie soll man sagen, da war es knapp bei Kasse. Und mein Papa war dran am Telefon und er hat geweint. Und ich weiß es noch, also mir geht's ganz nah. Er hat gesagt, Andi, ich habe es so auf dem Herzen, ich weiß, wir brauchen dieses Geld, aber da ist es für dich. Ein paar Tage später war genau dieser Betrag im Briefkasten bei meinen Eltern drin. Er hat es sofort zurückbekommen, von Unbekannt. Genau exakt der Betrag, den ich gebraucht hatte. In der Mongolei, wir haben gepackt, weil es hieß nicht Wüste Gobi, nein, wir kommen in ein Gebiet, das ähnlich wie die Schweiz mit hohen Bergen ist. Kalt, wir haben uns eingepackt mit dicken Jacken und so weiter. Ich war dann ein Mitleiter für 14 Teenager, die alle brennend waren, das Evangelium von Jesus in der Mongolei weiter zu sagen. Wir haben viel erlebt. Und als wir ankamen in der Mongolei, sagten die Leiter, es tut uns leid, wir schicken euch nicht ins Gebirge, wir schicken euch in die Wüste. Oh, wir waren alle nur mit dicken Sachen eingepackt, aber wir haben gesagt, ja, deine Gnade. Wow, ich habe gebetet, dass wir in die Wüste gehen. Nicht, und dann waren wir in der Wüste. Und die Mongolei ist zum großen Teil nur eine Steinwüste. Also es ist jetzt nicht so, wie man sich das so vorstellt, alles Sanddünen wie in der Sahara. Ja, das gibt es dort auch. Aber der größte Teil ist Steinwüste. Da sind Weiten, da siehst du in alle Himmelsrichtungen keinen einzigen Baum. Das ist nur gerade. Und wenn die Sonne nicht wäre, wüsstest du nicht, in welche Richtung du gehen kannst. Keine Straße, gar nichts. Das war ein echtes Erlebnis. Und so waren wir da. Und an einem Abend bin ich ganz alleine beten gegangen auf einen Berg. Gleich nebendran war ein Berg. Ich bin ganz raufgeklettert, ganz oben hin. Und ich stehe da oben auf dem Berg. Und was sehe ich in der Ferne? Ein Dünenmeer. Richtige Wüste, wie man sich's vorstellt. Und ich habe gesagt, komm, wir sind deine Diener, wir predigen hier das Evangelium. Aber Herr, du kannst es möglich machen, dass wir dahin fahren. Und dass wir dort hinten das Evangelium verpredigen. Da sind auch Dörfer, auch Menschen. Und es kam so auf mein Herz und ich bin dann runtergegangen. Ich habe es den Teenies nicht erzählt, weil die sollen jetzt nicht irgendwie begeistert sein für irgendwas, was dann nicht kommt. Aber ich habe es den Mitleitern erzählt. Und da gab es so einen Hauptleiter, der für den nächsten Tag Einsatzleiter war. Und der hat gesagt, nein, wir fahren in die andere Richtung. Und dann habe ich gesagt, kann man es nicht überlegen, in die Richtung zu gehen? Nein. Und da bin ich nochmal los, habe noch jemanden mitgenommen, der auch gerne Wüste sehen wollte. Da habe ich gesagt, komm, wir gehen nochmal auf den Berg. Und dann sind wir nochmal auf dem Berg und haben diese Sanddünen in einigen Kilometer Entfernung gesehen und haben gebetet. Gnade, Gnade, Papa, lass es irgendwie möglich sein, dorthin zu kommen. Wir sind begeistert, egal wohin, aber wir wünschen uns, das wäre einfach das Ding. Am nächsten Morgen war der Hauptleiter krank. Er sagt, Andi, übernimm du die Leitung, fahr mit denen dorthin, wo immer du hin willst. Was habe ich gemacht? Alle mal eingepackt, ab in die Wüste, ab zu den Dünen. Ja, und wir haben gefeiert und uns gefreut. Wir haben tolle Sachen mit Jesus erlebt und hatten eine unheimlich tolle Zeit. So richtig, in einer richtig Dünenwüste. Jakobus 5, Vers 16, ich möchte den letzten Teil lesen. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Ich bin nichts Besonderes, ich bin nur ein Kind Gottes und das bist du auch. Viel vermag dein Gebet, denn in Jesus bist du gerecht und die Gerechtigkeit gehört dir. Du darfst aus der Gnade, denn die Gnade, sie ist mehr. Du hast einen neuen Stand, du darfst die Vorzüge der Kindschaft Gottes genießen. Du hast sogar einen neuen Familiennamen, eine Marke, die für etwas steht. Hier, Prädikat, besonders wertvoll, von Gott, gerecht, heilig. Du darfst Gebetserhörungen von Gott erwarten. Du darfst das Erbe Gottes erleben. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber, du, seid ein auserwähltes Geschlecht. Du bist auserwählt von Gott. Du gehörst zu seiner Sammlung. Und wer Sammler ist, der weiß es ganz genau. Ein Sammlerstück ist besonders wertvoll. Wenn man etwas, ein Sammler, wenn der sich in irgendein Stück oder in so eine Serie von irgendwelchen Stücken verliebt, dann will der jedes einzelne Teil davon haben. Und dann gibt er alles dafür, was ihm möglich ist, damit er dieses Stück haben kann. Und dann wird es besonders, vielleicht sogar an einen besonderen Ort gestellt, damit Leute das sehen können oder damit man es selbst bestaunen und bewundern kann. Du bist so einer, du bist so eine, die so auserwählt ist, besonders ist von Gott. Und er setzt dich sogar auf einen Podest und sagt, dich liebe ich, dich habe ich errettet. Das heißt übrigens versetzt, ja, Gemeinde heißt eigentlich die Ekklesia, die Herausgerufenen, weil Gott dich herausnimmt und da hinsetzt und sagt, du bist mir besonders wertvoll. Ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus Finsternis zu einem wunderbaren Licht berufen hat. Ein königliches Priestertum. Du darfst wieder jemand sein. Und zwar nicht nur irgendein Hansel, ein Wurm, der rumkriecht auf der Erde, sondern du darfst jemand Königliches sein. Du bist königlich. Gott adelt dich, weil du bist qualifiziert dazu. Gnade macht den Unterschied vom Werden können mit Gott zum Sein können mit Gott. Du darfst deine Berufung erlernen und kennenlernen. Du bist in den Stand eines Königs versetzt. Ah, wenn ich manchmal so das Volk Gottes, wenn ich uns angucke, wie wir manchmal in so einer komischen Mentalität der Armut leben. Oh, ich bin so klein. Ich bin ja nur ein Wurm. Was kann ich denn da schon bei Gott erbeten? Du bist sein Kind. Du bist kein Wurm, kein Sünder. Du bist ein Gerechter durch die Gnade. Es ist mehr. Komm aus der Armutsmentalität in eine königliche, herrschaftliche, wir können es auch sagen, Wohlstandsmentalität. Es geht hier nicht um Reichtum anzuhäufen, um des Reichtums wegen. Das glaube ich nicht. Aber diese Mentalität, wer bin ich? Vor Gott. Wie erkennt man denn, welche Mentalität man hat? Man kann es einfach in dein Leben reingucken. Wie denke ich über bestimmte Dinge? Zum Beispiel über das Thema Essen. Ah, genau, kommt so eine tolle Tabelle hier oben. Thema Essen. Ja, da gibt es einmal Armutsmentalität, Mittelschicht und Wohlstandsmentalität. Gucken wir uns mal die Armutsmentalität an. Wenn es ums Essen geht, da ist die Grundsatzfrage, hattest du genug? Die Menge ist wichtig. Wenn jemand unter der Armutsmentalität denkt, dann denkt er, Hauptsache viel. Wenn ich jetzt in das Restaurant gehe, das ist am besten günstig und viel. Manchmal ticken wir so, ja? So günstig und viel, Hauptsache ich kriege irgendwo, das ist nicht nur bei Essen, bei anderen Sachen auch in unserem Leben. Ja, irgendwie so. Die Mittelschicht stellt sich eine ganz andere Frage. Da geht es darum, hat es dir geschmeckt? Qualität ist wichtig, es muss gut sein. Aber die Wohlstandsmentalität denkt ganz anders. Da geht es um, wurde es ansprechend dargeboten. Darbietung ist wichtig. Wie ist die Atmosphäre? Was schaffen wir hier? Es geht hier nicht nur um billiges Hineinschaufeln, um billiges Empfangen von irgendwelchen Dingen, sondern wenn du königlich bist, dann sollst du auch königlich leben und die Gnade kann dich dahin bringen. Raus aus dem Armutsdenken, hinein in ein anderes Denken. Es geht nicht darum, Reichtum anzuhäufen, aber es hat was mit deiner Identität zu tun. Und deine Identität, wer du bist, ein Gerechter, eine Königin, ein König, eine Priesterin, ein Priester vor Gott. Wir dürfen anders denken, denn Gott denkt anders. Er hat keine Armutsmentalität. Hatte ich genug? Nein, er ist es, der in Exzellenz oben ist und alles ist ansprechend und angenehm und ein Wohlgeruch vor ihm. Und er kommt in seiner Präsenz, mit seinem Geist in unserem Leben. Und wir dürfen lernen, das durch Gnade zu empfangen und dass auch dieser Wohlstandsgeruch in unserem Denken aufkommt. Auch Thema Geld. Armutsmentalität. Ich weiß, wir Deutsche, wir sprechen so ungern über Finanzen. Aber wenn es um Geld geht, Armutsmentalität, da ist das Geld zum Gebrauch da. Ja, ich brauche es, um meine Erledigungen zu tun. Darum muss es irgendwo herkommen. Es ist zum Ausgeben oder auch zum Überleben. Man lebt so vom Denken, oh nein, habe ich jetzt am Ende vom Monat noch genug. Oh, die Mittelschicht, die denkt da ganz anders drüber, zum Verwalten. Ja, das muss da irgendwie verwaltet werden. Und die Wohlstandsmentalität zum Sparen, zum Investieren und Großzügigkeit zu leben. Und ich glaube, wir haben einen reichen Gott. In ihm spricht der Arme, ich bin reich. Den Heiligen Geist hat er reichlich über uns ausgegossen. Seine Gnade ist in, wie hieß es in dem Wort? Überfluss für uns da. Und das bringt auch ein neues Denken mit sich, eine neue Mentalität mit sich. Zum Thema Bestimmung. Der Armutsmentalität denkt, glaubt an sein Schicksal. Ich kann nicht viel tun, um es abzuwenden. Gott macht ja eh alles, sein Wille geschieht. Der Mittelschicht glaubt an Entscheidungen. Ja, da gibt es so Leute, die sagen, du musst dich entscheiden. Man kann die Zukunft jetzt durch gute Entscheidungen beeinflussen. Die Wohlstandsmentalität ist ganz anders. Adel verpflichtet. Ich weiß meine Bestimmung. Ich kenne sie. Ich kenne meine Berufung. Und die verpflichtet mich hier in dieser Welt, anders zu handeln, anders zu leben. Und da hinein ruft Gott dich durch die Gnade zu einem königlichen Priestertum, der dich verpflichtet, der weiß, wer er ist, der seine Berufung erkannt hat. Die Weltanschauung, Armutsmentalität, da ist nur der lokale Rahmen wichtig. Was geht hier in meinem Leben um mich herum ab, in meiner Stadt vielleicht noch? Die Mittelschicht, da geht schon weiter. Da denkt man, oh, was geht so in Deutschland? Das prägt ja uns auch hier vor Ort und wir müssen gucken, wie wir da mitmischen. Die Wohlstandsmentalität, da ist der ganze internationale Rahmen, das Globale. Und das ist auch Gottes Herz. Gott liebt die ganze Welt. Er hat eine globale Sicht. Und er ruft uns nicht nur für Miltenberg von Steinstraße. Er ruft uns nicht nur hier für die Stadt Miltenberg und für den Landkreis Miltenberg. Nein, ich glaube, er ruft uns auch hier in Miltenberg für die ganze Welt. Ich bin davon überzeugt, dass aus unserer Mitte starke Missionare hervorkommen können, die die Welt segnen können. Nicht nur hier in Miltenberg, nicht nur in der von Steinstraße, sondern überall bis an die Enden der Welt. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr aber werdet meine Zeugen sein, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, in Jerusalem, das war ihre Stadt, in Judäa, das ist das, was um Jerusalem drumherum war. In Samaria, das war sogar das angrenzende, verhasste Land. Und bis an die Enden der Welt. So ist es auch für dich und für mich ein Ruf hinein, in etwas Größeres, in etwas Globaleres. Nicht nur hier vor Ort. Gott möchte eine Bewegung in unserer Mitte starten. Ich habe das vorhin gesagt, das Wort Charis kommt in dem Wort charismatisch vor. Die Gnadengaben des Heiligen Geistes. Denn die sind auch geschenkt aus Gnade. Und du darfst sie durch, wie alle Dinge mit Gnade, durch Glauben empfangen. Gott möchte dich freisetzen. Und die Bibel kennt im Korinther diese neuen Arten von Gaben des Heiligen Geistes, die er aus reiner Gnade und unverdient dir schenken kann und möchte. Da gibt es Arten von Sprachen, Sprachenrede. Oh ja, das ist wichtig. Warum? Weil es ein Geschenk von Gott ist. Darum ist es wichtig. Wir dürfen nicht die Geschenke, die Gott schenkt, herunter und abschmälern und sagen, das ist ja nicht so wichtig, denn das andere ist viel wichtiger. Nein, es ist genauso wichtig. Die Gabe der Auslegung der Sprache. Gott möchte, möchte sich zeigen in unserer Mitte. Prophetische Rede, Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit, die Gabe des Glaubens. Hier geht es nicht um normalen Glauben, sondern Glaube, der Berge versetzt, ein Geschenk Gottes in bestimmten Situationen, die Dinge verändert und voranbringt. Gaben der Heilungen. Gott möchte sie ausgießen. Er hat seinen Geist reichlich über uns ausgegossen. Und so kommen auch diese ganzen Gaben reichlich mit. Nicht nur ein bisschen ärmlich, reichlich. Und wir dürfen das im Glauben greifen. Kraftwunderwirkungen. Wow, was ist denn das? Kraftwunderwirkungen. Da passiert was. Kraft. Das deutsche Wort Kraft mag ich nicht. Das ist so wie ein Luftballon, wo die Luft rausgeht. Kraft. Ich mag lieber das englische Wort. Power. Ja, bam. Ja, das sagt Power. Powerwirkungen. Unterscheidungen der Geister. Er bevollmächtigt dich zum Dienen. Alles in seinem Geist mit drin. Im Glauben werden diese Gaben freigesetzt, genauso wie deine Rettung. Und glaub mir, Gnade ist noch mehr. Wir können kein Ende des Barometers, der Anzeige der Gnade Gottes finden. Denn sie ist überreichlich da. Sie ist überfließend da. Und es gibt kein Ende dieser Gnade. Können wir das glauben? Kannst du das glauben? Dass Jesus dich gerettet, dass er dich gerettet hat, dass er dich heilt, dass er dich versorgt, dass er auch für Erfolg sorgt. Führung und Begabung. Gnade qualifiziert dich auch, gesund zu werden. Apostelgeschichte 14, 7 bis 10. Ich finde es einen sehr interessanten Vers. Da haben wir eine Geschichte, wo Paulus unterwegs ist und das Evangelium weitersagt. Und das Evangelium verkündigt. Und da passiert was. Und dort verkündigten sie das Evangelium. Und ein Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutterleib an, der niemals umhergegangen war. Dieser hörte Paulus reden. Als der ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme: Stelle dich gerade hin auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Hier sehen wir was. Paulus verkündigt was? Das Evangelium. Und was merkt er an diesem Mann? Er hatte plötzlich Glauben, geheilt zu werden. Wieso? Hat Paulus da über Heilung gepredigt? Übrigens, über Heilung predigen ist wichtig, denn es schafft in uns Glauben. Ich glaube, dass wir über Heilung predigen sollen. Aber hat er über Heilung gepredigt? Nein, er hat das Evangelium verkündigt. Paulus hat das Evangelium verkündigt und plötzlich sieht er jemand, der Glauben hat, geheilt zu werden. Warum? Weil das Evangelium dich qualifiziert, auch zur Heilung. Es qualifiziert dich zur Heilung. Es disqualifiziert dich nicht. Es qualifiziert dich für Heilung. Was hat er gepredigt? Ein bisschen davor sehen wir, was Paulus so gepredigt hat. Interessiert es euch, was er da als Evangelium gepredigt hat? Apostelgeschichte 13, 38, Vers 39. Was hat er denn da gepredigt, dass den so einen Glauben hatte, dass er geheilt wird? Und er predigt hier: So sei es euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diesen, durch Jesus, euch Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder Glaubende gerechtfertigt. Du bist gerecht. Und dieser Mann, der saß da, krank von klein auf. Und ich bin gerecht. Ich habe das nicht verdient. Ich habe Heilung verdient. Und dieser Glaube kam in ihm hoch. Und Paulus sieht es. Und er spricht, steh auf und geh. Und er geht umher. Die Heilung Gottes kommt. So ist auch Heilung Gottes für dich da. Denn die Gnade Gottes, sie ist größer. Sie ist mehr. Und sie qualifiziert dich auf der ganzen Ebene. Ist es amazing? Ja.